und herzlich willkommen zur Folge 7 von Kaffeestuhle Gin. Hi Emmy.
Hallo Anna.
Über was reden wir heute?
Okay. Wir reden heute über Überforderung im Alltag. Habe ich das richtig formuliert? Nein. Was hatten wir denn gestern gesagt? Nicht Überforderung,
sondern... Kannst du dich mal ein bisschen konzentrieren?
Ich kann mich nicht
konzentrieren. Ich weiß, es ist heiß, aber wir haben
es
das
ist heiß gesprochen. Und ich bin total überlastet, wenn ich das mal so ausdrücken
will. Ja.
Und das ist auch das Thema so ein bisschen.
Also Aufhänger ist, dass wir ist das jetzt schon wieder 2 Wochen her oder war das letzte Woche? Ich bin auch schon verwirrt.
Irgendwann im Mai.
Genau. Zu der Vorpremiere, zu einem Pressescreening sozusagen, eines Films, und zwar Tully, der jetzt diese Woche im Kino angelaufen ist, ne, glaube ich.
Ja, mit der wunderbaren Charlize Theron.
Ja, die liebe ich ja auch. Die ist großartig. Und in dem Film geht es um eine Mutter mit 3 Kindern, beziehungsweise die Handlung setzt ein, als sie hochschwanger auf die Geburt des 3. Kindes wartet und auch noch ein Kind hat. Das wird nicht so richtig thematisiert, aber man würde denken, ist vielleicht ein Asperger-Autismus, der da dargestellt wird oder genau. Irgendwie sowas in der Art. Und sie ist eigentlich ständig beschäftigt und dann entspinnt sich so eine Geschichte eigentlich um ihre Ansprüche an sich selber, so als Mutter. Das wird dann so thematisiert und ihre Überforderung damit, ne?
Und so die ersten Wochen nach der Geburt des neuen Babys, wie sie damit klarkommt. Und dann kommt eben eine Nacht, wie heißt es auf Deutsch? Eine
Nachtnanny.
Ja, genau. In die Familie, die sich nachts um das Kind kümmert. Das hat ihr Bruder ihr zur Geburt geschenkt, der Kohle hat.
Mhm.
Der sich Sorgen machte um sie, weil sie bei dem 2. Kind eine Wochenbettdepression hatte. Mhm. Und dann entspinnt sich sozusagen eine ganz neue Situation, entwickelt sich eine ganz neue Situation mit dieser Nachtnanny, die dann ganz toll ist und frischen Wind in die Bude bringt.
Mhm. Genau, viel mehr dürfen wir eigentlich auch noch nicht verraten, weil oder nur so viel, es lohnt sich wirklich, sich den Film anzuschauen. Der ist sehr, nimmt der überraschende Wendungen durchaus.
Der hat mich echt auch total nachhaltig beschäftigt, muss ich sagen. Ich habe da wirklich auch häufig noch drüber nachgedacht.
Mhm.
Man kann auch viele Parallelen ziehen, finde ich, zu seinem eigenen Leben. Man erinnert sich an viele Situationen und einfach wie diese Müdigkeit und diese...
Das wird auch, also man muss das auch nochmal sagen, diese Frau, wie sensationell die das spielt.
Ja.
Also man weiß ja, dass das eine gute Schauspielerin ist, aber ich fand sie jetzt in der Rolle auch echt sensationell.
Zumal auch so uneitel.
Also ja, das sieht
echt
ich auch an
total
ihr.
Scheiße aus in den meisten Szenen. Obwohl es eine wunderschöne, also scheiße ist jetzt gemein gesagt, aber fertig,
ja.
Ungepflegt.
Runter.
Genau. Einfach durch. Müde und diese eine Szene, als sie joggen geht im Wald und nachdem sie sich jetzt endlich vorgenommen hat, jetzt mal wieder ein bisschen an
für
sich
zu
arbeiten,
zu tun.
Dann joggt sie da völlig gequält, etwas leicht übergewichtig in so einer Jogginghose, obwohl übergewichtig ist sie gar nicht, eben mehr als sonst, und dann joggt da so eine Spargeldürre, ganz knalleng bekleidete
und entsprechend auch sehr viel jüngere
junge Frau an ihr vorbei in einem hohen Tempo, und dann denkt sie sich so, jetzt muss ich da Schritt halten und überholt die dann und rennt, bis sie dann irgendwann zusammenbricht im Wald.
Ja, ich fand das so, wir saßen in diesem Kino und haben den Film gesehen mit einigen anderen, ne, Blogger-Kolleginnen, irgendwie Presseleute, so ein bisschen, zwar aber hauptsächlich Frauen.
Und offensichtlich auch viele Mütter.
Ja, genau. Ne? Und du konntest richtig merken, je nach Szene, die gezeigt wurde, wie alle so innerlich, ne?
Ja.
Weil man sich so, da gibt's eine Szene, wo sie am Tisch sitzt und Milch abpumpt, mitten in der Nacht. Und sitzt an dieser Milchpumpe, und ich habe gedacht, ich merke das Gefühl.
Ja,
weißt du, so,
und dieses Geräusch,
ich kann mich so daran erinnern, es war so grauenvoll.
Und dann kippt ihr die frisch abgepumpte Milchtüte um.
Und man denkt,
alle im Kino, nein!
Genau. Und das hört sich jetzt witzig an, und es gibt auch sehr komische Szenen in dem Film.
Aber es gibt auch ganz viele tragische Momente.
Genau, eigentlich finde ich das Besondere, da haben wir auch kurz, nachdem wir den Film gerade frisch gesehen hatten, drüber gesprochen schon untereinander, dass man, wenn man die Ankündigung liest und das Filmplakat sieht, dann denkt man, ach, wird witzig. Ach, so eine Mutter zwischen, ne, so wie man das, ne, wie wir auch darüber reden, so haha, heute brauchen wir wieder einen Gin zum Start in den Tag. Aber eigentlich, und das zeigt der Film halt dann sehr deutlich, hat das ja einen wahnsinnig ernsten bis tragischen,
sehr tragisch,
sozusagen Hintergrund. Und jetzt in diesem, nicht nur in diesem Film, sondern tatsächlich ja auch im Leben vieler Mütter. Und das ist eigentlich das Thema. Da sind wir wieder bei Überforderung im Alltag. Ja. Es geht vielleicht gar nicht mal so sehr nur um Überforderung, aber um die Dauerbelastung, die wir als Mütter, als berufstätige Mütter mit Familien, mit Verpflichtungen, mit Terminen und so weiter haben, weil wir ständig sozusagen on sind, ne?
Genau, du hast ja immer, bist immer im Dienst, ob das nachts ist oder am Wochenende, man hat nie irgendwie...
Oder ob man krank ist.
Mal Urlaub.
Oder müde.
Es sei denn, man fährt weg von der Familie, aber auch dann ist man gedanklich ständig bei den Kindern oder die rufen einen an, weil sie irgendwas suchen oder der Mann. Was ich übrigens apropos Mann auch ganz extrem fand, obwohl der Mann ja als sehr sympathischer, liebevoller Typ so rüberkommt, wirkt, ist er so passiv.
Mann, ich habe den gehasst.
So passiv.
Ich habe den Film gesehen und habe gedacht, du blöde Arschgeige, kannst du mal bitte jetzt deine Frau angucken?
Aber er ist ja nicht böse oder
so. Nee, er ist
aber
einfach
er ist nur total gleichgültig, als wäre er nur zu Besuch da.
Ja, und er fühlt sich überhaupt nicht verantwortlich, er fühlt sich nicht zuständig. Und man kann gar nicht sagen, dass das nur seine Schuld ist. Sondern
sie nimmt ihn auch nicht in die Pflicht.
Sie nimmt ihn überhaupt nicht in die Pflicht. Und es gibt eben irgendwie offensichtlich sowas wie so ein stilles Agreement, dass er halt, ne, so die klassische Rollenverteilung, die Kohle ranschafft und sie macht die Kinder sozusagen. Und er macht auch so ein bisschen Hausaufgaben mit denen. Das sieht man zwischendurch dann in bestimmten Szenen. Aber zum Beispiel nachts, dann sitzt sie immer ganz alleine da.
Und er immer mit seiner blöden
Spielkonsole. Wir dürfen nicht zu viel verraten. Ja. Ihr müsst euch den Film angucken.
Genau. Aber ich hatte ein ganz interessantes Gespräch. Ich war eingeladen auf einem Brunch, diese Woche war auf einem Geburtstagsbrunch von einer Freundin von mir, die Hebamme ist. Und da waren auch noch einige andere Hebammen, die dann auch berichtet haben, wie sie immer wieder beobachten, wie Paare sich verändern durch die Geburt eines Kindes. Und dass ganz viele Paare, die progressive, aufgeklärte, junge, moderne Paare waren, bis zur Geburt des Kindes, plötzlich in so klassische Rollenmuster reinfallen und dann so, deswegen hatte ich mir hier auch aufgeschrieben, back to the 50s, weil das sagte eine, da hast du dann plötzlich das Gefühl so, hä, was ist denn das jetzt hier?
Das stimmt, also das habe ich auch schon oft beobachtet und ich kann mich auch an solche, zumindest an solche Momente erinnern, die ich auch tatsächlich mit meinem Mann hatte, obwohl der sich nie irgendwie gedrückt hätte oder so. Der ist zum Beispiel immer auch nachts mit mir aufgestanden. Das war nie nötig, dass ich gesagt hätte, so, jetzt bist du aber dran. Sondern der hat auch immer zu mir gesagt, wieso, das ist doch mein Kind. Ich will doch wissen, was damit ist, wenn das nachts heult oder wenn das krank ist oder wenn irgendwas ist und du bist meine Frau. Und wenn was mit dir ist, dann stehe ich auch auf und gucke nach dir. Also für den war das zumindest dieser Aspekt überhaupt keine Frage. Aber wir hatten trotzdem solche Momente, in denen...
Du, wir haben die heute noch.
Ja, richtig. Wenn man so drüber redet, das ist auf jeden Fall so. Ja. Und ich meine, ich finde das auch nicht schlimm. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Ich finde immer jedes Paar, jedes Elternpaar, in dem Fall, wenn wir jetzt davon reden, wie die Rollenverteilung ist zwischen Mutter, Vater, Kinder, muss für sich einen Weg finden, wie die Dinge aufgeteilt werden, wie Verantwortlichkeiten verteilt werden. Und ich glaube, es wird in jeder Ehe oder in jeder Beziehung immer Sachen geben, wo man immer wieder neu verhandeln muss, sage ich jetzt mal so. Ne? Aber was ich halt finde, was gar nicht geht, ist so dieses, ich muss morgen aufstehen, ich kann nicht nachts, also solche Klassiker, ich kann nicht aufstehen und nach dem Kind gucken, weil ich muss ja arbeiten, ich muss ja das Geld verdienen und du kannst ja was denn, schlafen? Ganz sicher nicht. Also so diese Sachen, das finde ich immer so schwierig, wenn dann so
das
diese...
Ich finde
zum Beispiel was anderes, entschuldige,
ich
bin in Rage.
Du bist der Rage.
Ich finde zum Beispiel was anderes, wenn man eine Liste macht, wo drauf steht, keine Ahnung, Müll wegbringen, Wäsche falten, bügeln, putzen, so diese Sachen. Das hat man ja auch, wenn man keine Kinder hat, ne? Und ich finde, das 50-50 zu teilen, ist eigentlich leicht. Zu sagen, das ist meine Verantwortung, das ist deine Verantwortung und dann guckt man irgendwie, ne? So. Und dann kommen die Kinder und ich finde, dass das eben nicht auf die Liste passt, sondern du kannst die Kinder nicht nur einem überlassen mit all ihren Themen oder outsourcen, also komplett an eine Nanny oder ein Au-pair. Womit ich nicht sagen will, dass das keine Berechtigung hat. Aber es muss gerecht sein und es muss gar nicht mal so sehr, weil es irgendwie dann darum geht, ich habe jetzt den Müll fünfmal runtergebracht und du nur dreimal. Also nicht im Sinne von, ich bin fünfmal aufgestanden nachts, weil das Kind geweint hat und du nur dreimal, sondern genau deshalb, weil ich immer denke, das sind doch auch deine Kinder. Ne? Mhm. Also wenn ich solche Väter sehe, ich kann mich gut erinnern an einen Kollegen von meinem Mann, das ist schon viele Jahre her, da wurden die das erste Mal Eltern und der Frau ging es überhaupt nicht gut, die hatte auch eine traumatische Geburt mit Notkaiserschnitt und so und nach der Geburt ging es der einfach psychisch schlecht. So. Und wir kannten die noch gar nicht so gut. Und die waren neu in der Stadt und haben sich so ein bisschen an uns irgendwie orientiert. Und dann hat der Mann irgendwann zu meinem Mann gesagt, der hat mir das dann ganz entsetzt erzählt, da haben wir wieder die Klingel wie jedes Mal, dass er gesagt hat, wann wird die denn wieder normal, diese Frau? Also. Und das ist halt für mich irgendwie so der Punkt, der gar nicht geht. Also zu erwarten, offensichtlich in der Situation, selber vollkommen unerfahren und wahrscheinlich auch überfordert mit einer Frau, der es dann einfach nicht gut ging,
ja,
dass das alles wieder so werden soll wie vorher. Und ich glaube, das ist auch so, das ist das Problem. Und nicht zu sehen, dass dieses Kind, was da geboren worden ist, was dieses Leben dieser beiden komplett verändert hat und für immer verändern wird, dass das genauso seine Verantwortung ist. Ne? Dass das genauso sein Kind ist.
Das finde ich auch.
Und also, das finde ich ein Problem.
Das war bei uns zum Glück nicht so. Thorsten war sehr hands-on, die ersten bei beiden Kindern. Auch ich sehe den dann noch immer mit dem Trageding, das Kind stundenlang hin und her tragen. Oder der hat sie mir nachts dann auch manchmal ins Bett gebracht, dass ich dann nicht aufstehen musste. Ne? So, aber dann, also was bei uns zum Beispiel sich so entwickelt hat, und das liegt aber auch daran, dass wir eben am Anfang die klassische Rollenverteilung gelebt haben. Ich hatte ja schon erzählt, wir sind in die USA gegangen, als unsere Erstgeborene 10 Monate alt war. Ich hatte erst gar keine Arbeitserlaubnis dort. Wir mussten erstmal dieses Green Card-Verfahren und so anschieben, weil wir relativ kurzfristig und spontan gegangen sind. Ich hatte gar kein Visum. Ich bin mit einem Touristenvisum eingereist und wir haben dann vor Ort erst alles geregelt. Das heißt, ich hätte eh nicht arbeiten können, war also sowieso klar, dass er arbeiten geht. Und dann habe ich ja dann noch ein zweites Kind dort bekommen, ein paar Jahre später. Und deswegen hatten wir diese ganz klassische Rollenverteilung. Ich war zu Hause mit den Kindern, er hat gearbeitet und auch sehr viel gearbeitet. Und als wir dann aber zurückkamen nach Deutschland und ich mich hier selbstständig gemacht habe, da wurde das natürlich etwas anders. Also da habe ich dann natürlich auch nicht mehr so viel Zeit. Also ich hatte natürlich immer noch viel Zeit für die Kinder, aber ich hatte eben auch noch was anderes daneben zu tun. Was aber auch ganz gut machbar war, erstmal durch diese Betreuung der Kinder, die ja hier in Berlin ganz gut funktioniert, wenn man dann einen heiß begehrten Kita- und Hortplatz und so weiter bekommt. Aber was dann eben bei uns, und das weiß ich auch von euch, immer das Problem ist, wenn dann plötzlich dieses Gefüge ins Wanken gerät, weil irgendwelche unvorhersehbaren Dinge geschehen, weil ein Kind krank wird oder die Schule anruft, Sportunfall oder irgendwie sowas, dann ist es ganz oft klassisch bei uns so gewesen, dass natürlich ich dann das immer diejenige bin, die da dann hinfährt und das Kind aus der Schule holt und zu Hause bleibt. Inzwischen ist es so, dass mein Mann von zu Hause arbeitet und die Kinder auch so groß sind, dass die auch alleine mal zu Hause bleiben können. Aber das hat mich damals oft dann ein bisschen unter Stress gesetzt, weil ich plötzlich ein riesen Orga-Problem hatte. Und er war ja außen vor, weil er ja, ne, das war ja klar, dass er das nicht macht, sondern ich, weil ich es ja immer gemacht habe.
Das sind auch genau, finde ich, so die Situationen, in denen man, also auch zur Ehrenrettung unserer Männer oder überhaupt von jungen Vätern in der Situation, die werden ja auch zum ersten Mal Vater, in der Regel so. Ne? Und dann hast du diese neue Situation, mit der du erstmal irgendwie klarkommen musst. Das ist sicherlich sowieso eine Herausforderung. Und ich glaube, dann ist der Part eben immer bei beiden gleich wichtig, das auszuhandeln. Wie machen wir das denn jetzt? Wer ist denn hier zuständig? Und auch einzufordern, das habe ich oft erlebt, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, das geht jetzt nicht. Also das war witzigerweise weder bei Kind 1 noch bei Kind 2, sondern beim dritten Kind so. Da waren wir so eingespielt und alles lief und alles war super und die waren ja auch nicht mehr, also gut, mein Sohn war noch sehr klein, der war noch gerade noch keine 2, aber die Große war halt schon 6 und schon Schulkind, wir waren so ein eingespieltes Familienteam und dann kam das neue Baby und er hat alles gemacht wie immer und hat sich super gekümmert und so weiter, aber er hat quasi das Baby komplett mir überlassen. Also ich meine, stillen musste ich ja auch und so. Und
da hatten wir, einige Dinge können die natürlich auch
nicht. Nee, das ist klar. Aber ich hatte dann irgendwann die Situation mit ihm, dass ich zu ihm, kann ich mich genau daran erinnern, da waren wir, glaube ich, vielleicht so, weiß ich nicht, 2 Wochen? Ach, noch nicht mal. Es war, glaube ich, noch früher. Also ich war vielleicht eine Woche aus dem Krankenhaus wieder da oder so. Und ich musste ja immer nach den Kaiserschnitten ein paar Tage bleiben. Also war das Baby vielleicht 10, 12 Tage alt. Und dann hatte der also alles gemacht und die Kinder hatten gegessen und waren in den Betten und ich lag oben kaisergeschnitten mit dem Baby im Bett. Und dann kam der hoch und sagt, du, die Kinder schlafen und ich habe alles, unten ist irgendwie klar Schiff. Ich gehe jetzt mal noch ein Bier trinken mit unserem Freund und Nachbarn von gegenüber. Und dann habe ich gesagt, Moment, also es sei dir alles gegönnt, aber das hier ist auch dein Kind, was hier liegt. Also so dieses, und das war irgendwie so ein Aha-Moment für uns beide, weil natürlich, man musste sich wieder neu justieren. So, da ist jetzt noch ein Kind, das braucht auch Aufmerksamkeit und Zeit und so weiter. Das ist nicht nur mein Kind, nur weil es eben permanent an der Brust hing zu der Zeit. So, da war er ganz irritiert kurz und hat dann gesagt, ach so, ja. Also es war so richtig so ein, wo ich gemerkt habe, der macht das gar nicht, weil er sich denkt, so, ey, die Alte soll mal hier klarkommen, sondern der hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm so, ne? Und ich denke, da muss man irgendwie tatsächlich auch immer sehen, dass man die Dinge einfordern muss, die man möchte. Genau,
das ist bei uns auch.
Und das sieht man auch in dem Film, finde ich.
Das macht sie nicht.
Das macht sie nicht. Und als sie es dann macht, funktioniert es ja auch. Das ist ja dann so ein bisschen das Schlussbild vielleicht.
Ja, genau. Und ich habe auch dann überrascht immer wieder zur Kenntnis nehmen müssen, dass das dann auch oft überhaupt kein Problem ist. Mhm. Also man muss dann einfach, zum Beispiel habe ich dann irgendwie regelmäßig mir so ein paar Tage mal abgeknapst und bin einfach weggefahren. Ohne die, also zum Beispiel entweder nach Mailand auf die Möbelmesse oder noch davor mal mit meinen Eltern.
Was aber eigentlich auch Job ist, streng genommen.
Ja, gut, aber es ist auch einfach sehr nett und man ist ja, man, ne, es ist jetzt ja nicht ja, so, dass ich da mit Kunden unterwegs bin, sondern es ist ja,
ja, ich weiß,
zum Inspirieren aber, und klar, Networking machst du so ein bisschen, aber es ist eben auch Mailand und Dolce Vita und Aperitivos und so, ne? Oder ich habe mich auch mit meinen Eltern und meiner Schwester mal abgeseilt, dass wir mal irgendwie ein paar Tage waren, mal in Venedig oder mal in London. Und das ist schon echt möglich bei uns. Und ich weiß nicht, ob das alle sich trauen oder einfordern, Mütter, dass sie auch einfach mal abhauen. Mhm. Und das natürlich, und das ist auch ein großes Thema, glaube ich. Man muss dann aber auch dem Partner das Feld überlassen und nicht den Anspruch haben, dass das alles genauso weiterläuft, absolut, wie man das selber macht. Und damit habe ich echt lange gehadert, dass wenn ich dann zurückkam und dann gefragt habe, und was habt ihr so gegessen oder so?
Pizza.
So, wir waren, gestern waren wir Pizza essen und heute hat jeder sich eine Tütensuppe gemacht, so ungefähr. Und es natürlich dann auch oftmals nicht so in der Wohnung aussah, wie ich das schön fand oder nicht eingekauft war oder so. Da habe ich dann auch oft erstmal ein bisschen rumgestieselt und gemeckert, aber das habe ich jetzt inzwischen, nehme ich mir das immer vorher, dass ich dann nichts sage, weil das ist dann halt so, dafür hatte ich halt ein paar freie Tage und dann.
Ich glaube, das ist auch ein ganz überhaupt was grundsätzlich Wichtiges, finde ich, wenn es um Elternschaft geht, dass man dem anderen einfach immer auch den Raum lassen muss, die Beziehung zu seinen Kindern so zu leben, wie er das will. Also jetzt mal unabhängig von solchen Erziehungsmaximen wie nicht hauen oder sowas. Ne?
Ja.
Das steht auf dem anderen Blatt, das meine ich nicht. Aber so dieses zum Beispiel, dass ich finde, es gibt so klassische Situationen, da merkt man das immer, wem was wichtig ist. Also bei uns ist es zum Beispiel immer beim Essen. Mir ist es wurscht, ob die Kinder die Ellenbogen auf dem Tisch haben. Stört mich überhaupt nicht. Mein Mann stört das. Der sagt das dann immer. Ne?
Mhm.
Und ich sage dann nichts dazu, weil ich mir immer denke, ja bitte. Also ich würde aber nie sagen, warum? Ich finde das überhaupt nicht wichtig. Lass das da, weißt du, oder so. Und er würde umgekehrt auch nicht sagen, so, also wir spielen es dann nicht gegeneinander aus. Und ich finde, so viele, gibt es ganz viele Situationen bei Elternschaft. Ne? Es gibt dann eben unterschiedliche Prioritäten. Und ne, der macht halt andere Sachen. Er macht ja auch andere Sachen mit den Kindern als ich. So.
Ja.
Und das ist auch okay. Also, und dann ist es eben chaotisch. Und dann hat halt keiner durchgesaugt oder was weiß ich. Das finde ich nicht so schlimm. Aber das muss man, wie du gerade schon gesagt hast, dann auch aushalten. Ne?
Und ich glaube, was man auch lernen muss, ist, dass man die Sachen, die einen stören, so vorträgt, wie man sie seinem Partner gegenüber vortragen sollte und nicht, wie man sie einem ungezogenen Kind gegenüber vorträgt.
Ja, absolut.
Und das ist, glaube ich, also das sagt mein Mann auch ganz oft, dass er das so beobachtet bei Müttern, dass die mit ihren Männern sprechen wie mit einem Kind. Und immer so eine, ja, so ein bisschen von oben herab belehrend. Also nicht auf Augenhöhe. Einer meiner Lieblingshassausdrücke.
Das regt mich übrigens immer auf. Das liest man immer wieder. Also in irgendwelchen Kolumnen, Magazinen und natürlich auch in diversen Social-Media-Formaten oder auf Blogs, dass Leute sagen, also es gibt ja ganze Memes, die so sind, ne? Wie das Kind aussieht, wenn der Vater es angezogen hat. Und dann sieht man irgendwie die lächerlichsten. Und dann denke ich immer, sag mal, könnt ihr euch alle nochmal einkriegen? Das Kind hat was an. Es hat offensichtlich Spaß. Wo ist das Problem? Und immer so diese, das ist auch so ein bisschen überheblich, ne? Mhm. Immer dieses, naja, dann mache ich es lieber schnell selber.
Ja.
Wenn ich weg bin, dann muss ich meinem Mann drei Outfits rauslegen, weil hahaha, wo ich immer denke. So, und dann wollt ihr aber gleichzeitig, dass dieselben Männer, über die ihr so redet oder denen ihr offensichtlich nicht mal zutraut, sich selber Socken rauszusuchen, geschweige denn den Kindern, dass die bitte Verantwortung übernehmen. Das klappt halt auch nicht, ne? Da kann ich auch nicht drüber lachen. Das finde ich immer bescheuert, muss ich sagen. Solche.
Dabei lieben die Kinder das ja meistens auch, ne? Wenn sie dann so ein bisschen unkonventionelle Zeiten erleben. Ich weiß auch nicht, Mia, die hatte so einen Schlafanzug, den sie total geliebt hat, als sie klein war. Das war so ein Sommerschlafanzug mit kurzen Beinen und kurzen Ärmeln in Türkis, auf dem eine Meerjungfrau auf der Brust eingestellt war.
War der von Gap? So erinnern wir auch.
Ja. Der war von Gap, genau. Und dann war ich, ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich war. Ich war irgendwie weg, ein paar Tage. Und dann hat mein Mann mir immer Fotos geschickt und Mia hatte jeden Tag auf jedem Foto diesen Schlafanzug an, egal wo die waren, ob die einkaufen waren, im Kindergarten oder auf dem Spielplatz. Ja, wollte sie die ganze Zeit anhaben. Ja,
bitteschön. Ja,
war halt dann so.
Wurscht. Eben, genau. Also das sind aber auch so Sachen, das sieht man bei uns immer auf den Familienfotos, wenn ich ein neues Kind gekriegt habe, wie dann das große Mädchen frisiert war, wenn die dann ins Krankenhaus kam. Also ausstaffiert auch, aber vor allen Dingen die Haare. Die haben beide lange Haare, meine Mädels, und die sind ja jetzt auch nicht unbedingt immer so einfach zu bändigen. Und das war halt irgendwie immer so eine Mama-Tochter-Sache. Also das war auch was, was ich bis heute gerne mache, den Mädchen die Haare irgendwie kämmen und flechten und sowas. Mhm. Das war immer sowas, auch sowas Intimes. Dann sitzt sie auf meinem Schoß, also als sie noch klein war, und dann haben wir die Haare geföhnt und geredet und geflochten und da so. Und deswegen hat sich mein Mann auch damit nie beschäftigt. Also der kann wohl einen Pferdeschwanz und einmal flechten, das geht alles, ne? Aber das sieht dann halt aus.
Ich weiß gar nicht, ob mein Mann Zöpfe flechten kann.
Frag mal.
Die sind schon so groß, die machen das selbst.
Ja, ja, jetzt ja sowieso. Das ist übrigens, finde ich, ein wichtiges Stichwort, wenn man über diese Verantwortung und so weiter redet. Ich glaube, es wird in dem Film auch sehr deutlich, wenn die Kinder klein sind, ist es halt unfassbar viel härter, finde ich.
Ja.
Als wenn sie selbst, also je selbstständiger sie werden, je größer sie werden. Diese Dinge.
Dann helfen die sich ja auch untereinander mehr, ne?
Ja, also so, ich finde, so diese Alltagssachen werden dann viel, viel leichter. Mhm. Dann kommen andere Themen, wo ich auch die Bürde der Verantwortung oft fühle.
Absolut. Mein Lieblingswort, ja.
Ja, und das stimmt. Finde ich dann nicht unbedingt leichter. Also, keine Ahnung, ich finde, was alles mit Schule zum Beispiel einhergeht, wahnsinnig anstrengend oft. Also, es gibt immer Phasen, wo es locker läuft und dann gibt es halt immer wieder, dann passieren Dinge und dann stehen mir die Haare zu Berge. Und das ist dann eben oft. Auch fühle ich bei mir so dieser ganze tägliche, ne, mit den Kindern darüber reden, keine Ahnung, mit den Lehrern kommunizieren, was alles dann so drumherum ist, das liegt dann bei mir. Und das waren halt, früher sind, also wenn die kleiner sind, sind das mehr so diese Kümmersachen, ne, wickeln, füttern, anziehen, Mittagsschlaf machen, kochen, so diese ganzen Sachen, das wird weniger.
Die einen komplett vereinnahmen, aber also ich erinnere noch eine Freundin von mir, die sagte dann, nachdem sie Mutter geworden war, nach ein paar Wochen, man fühlt sich ständig überfordert und unterfordert gleichzeitig.
Mm, das trifft es sehr gut.
Also weil du immer das Gefühl hast, du hast, ich hatte noch nicht mal Zeit, mir die Fingernägel zu schneiden zwischendurch.
Ja.
Aber trotzdem, bist du, wenn dann abends der Partner nach Hause kommt und man in dieser ersten Zeit den ganzen Tag dieses Babygedöns gemacht hat, hast du das Gefühl, du hast noch nicht ein vernünftiges Wort gewechselt.
War ja auch wahrscheinlich so.
Ja, außer mit dem Gemüseverkäufer vielleicht. Ganz oder genau. Wenn die Hebamme mal vorbeikam.
Das war immer ein Lichtblick. Wenn die Hebamme vorbeikam, das habe ich mich immer gefreut.
Genau.
Katja, hörst du mir zu? Es war immer schön mit dir. Aber das... Ja, ich finde auch so diese Phase und ja, da wird immer so viel reingelegt. Die Erwartungshaltung ist auch so hoch. Also gar nicht mal so sehr an die Dinge, die gemacht werden müssen. Das sind ja so normale, also das wird ja dann normal, also Routinen mit dem Baby und so weiter. Sondern so die Erwartungshaltung auch, wie das alles so zu sein hat, wie man sich dabei zu fühlen hat als Mutter, wie das auch auszusehen hat nach außen, ne? Eine glückliche Mutter, die den Kinderwagen schiebt. Ja. Oder und das ist hart, weil es ist ganz oft nicht so, ne? Und wie einsam ist diese Zeit manchmal für viele Frauen, die.
Und es wird noch härter heutzutage durch diese ganze Social Media Geschichte.
Mhm.
Ne, wenn du dann auch noch als junge Mutter auf Instagram bist und siehst die ganzen anderen super top gestylten, schlanken, perfekt geschminkten und frisierten, manikürten Mamas.
Ihre, die gerade Kopfstand machen, weil sie in der Yoga-Klasse
sind. Genau, wie heißen diese langen Dinger? Stand-up-Paddleboard.
Ja.
Das ist ja das Neueste.
Ja, furchtbar.
Und,
won't ever see me doing that.
Und dann hängst du da irgendwie in der Jogginghose mit Milchflecken überall wahrscheinlich.
Mhm.
Also zum Glück war Social Media noch kein Thema, als ich mich im Wochenbett befand bei den Kindern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ganz schön Druck macht.
Glaube ich auch. Vor allen Dingen, weil ja auch, also das eine ist die Erwartungshaltung, ich sag mal so gesellschaftlich gesehen, an Mütter. an junge Mütter oder ne, neue, frisch gebackene Mütter. Die sollen glücklich sein, die sollen strahlen. Das hört man ja auch so oft. Ne? Dann so, ah, du strahlst so. Was, wo denn? Ich habe manchmal die Zähne geputzt. Also so, das sind so Sachen, das sind so Klischees, gegen die man sich regelrecht wehren möchte. Ich kann mich an diesen Impuls erinnern, als ich in dieser Phase war, gerade bei meiner ersten Tochter. Bei meinen beiden anderen Kindern nicht mehr so. Da war ich schon so gesettelt mit mir selber als Mutter. So, da hatte ich nicht mehr diese Ansprüche oder hatte nicht mehr das Gefühl, dass jemand anders mir die irgendwie sagt. Aber mindestens genauso groß ist ja das, was du an dir selber, also was du von dir selber erwartest. Ne? Mhm. Also, dass du denkst, du musst das und das und das und das muss doch jetzt gehen und wieso. Ne? Also so, man hat wie so eine innere Stimme, die sagt, was, du hast heute noch nicht die Betten frisch gemacht oder so. Oder solche Dinge, ne? So, ja. So Kleinkram.
Ja, das ist auch wirklich eine ganz wichtige Sache, glaube ich. Wir kommen ja gleich noch zu den Maßnahmen, die man machen kann gegen Überforderung. Mhm. Da haben wir ja auch echt total tolle, lange Nachrichten auf unserem Instagram bekommen.
Vielen Dank dafür.
Genau. Jedenfalls muss man wirklich, das ist ein ganz großer Faktor für entspanntes, für die Alltagsentspannung, glaube ich, dass man einfach seine ganzen Stressfaktoren über Bord schmeißt, indem man sagt, es ist jetzt halt mal hier unordentlich und nicht gerade frisch durchgesaugt und ich habe keine frischen Blumen auf dem Tisch stehen und nicht 10 Kilo weniger, als ich vielleicht haben sollte.
Ja, aber das ist, geht, ja,
genau. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich selber nicht so verrückt macht. Man soll sich auch nicht gehen lassen, aber manchmal geht es auch nicht anders.
Ich glaube, das ist auch immer eine Frage, was man für Prioritäten setzt, weil, also wenn ich zum Beispiel viel arbeite, dann koche ich nicht. Also das ist, ich liebe ja kochen. Ich koche total gerne für meine Kinder, also für meine Familie, für mich. Und ich liebe das, mich damit zu befassen, was soll es geben, das soll schön aussehen und so weiter und lecker sein und am besten noch gesund. Und wenn ich viel arbeite, weißt du, wie oft ich Pizza bestelle? Weißt du, wie oft der Chinamann mit den Frühlingsrollen vor der Tür steht oder die Tiefkühlpizza auf den Tisch kommt oder Nudeln mit Buttersoße? Hallo ja. Ricarda, das war mal ein Zitat von Ricarda. Das war mal so, auch aus dieser Phase genau, mit Kindern, die du irgendwie... ja auch noch dann managen muss und die aus der Schule kommen und Hunger haben oder so. Das ist zum Beispiel dann sowas, das ärgert mich dann selber, weil mir das dann fehlt, weil ich merke, dass das nicht gut ist für uns oder so. Und dann denke ich mir immer so, ey, was soll sein? Ne, dann ist das jetzt halt mal so in der Woche.
Da bin ich
und da
auch,
sind viele Themen,
finde ich, die ganz, so sind. Da bin ich auch ganz schlimm. Also ich koche ja auch nicht so gerne, leider. Ich backe eher schon gerne. Und ich, wenn ich mal so richtig konkretes Rezept habe oder Bock auf irgendwas, dann habe ich da auch Lust zu, wenn ich dann dafür auch schön einkaufen gehen kann. So. Aber so diese Alltagskocherei,
ja, die nervt natürlich,
die hängt
auch
mir so zum Halse raus. Und dann ist es auch so, dass meine Kinder beide das Schulessen total ekelhaft finden und dann immer mal wieder sagen, oh, kannst du uns nicht noch ein warmes Mittagessen mitgeben in die Schule?
Ich bin nur so. Sag ich auch mal, es tut mir leid, ich koche einmal am Tag und das gibt es dann.
Also ich koche dann manchmal ein bisschen mehr und packe den Kindern die Reste
ein.
Okay, aber die gibt es dann auch. Ich habe nur einen Warmhalte-Thermosbehälter für Essen. Ich kaufe jetzt auch keinen neuen. Wenn die Große macht nächstes Jahr Abi, dann ist das Thema auch durch.
Genau.
Die können auch kalte Nudeln essen, habe ich gesagt, das dann Pasta-Salat.
Genau, sage ich auch immer.
Und aber als mancher gibt es dann bei uns eben auch ganz klassisch nur Abendbrot, versprochen, muss auch mal gehen. Aber jetzt zum Beispiel, diese Woche war bei mir so schlimm, dass ich so viel um die Ohren hatte ständig, dass ich noch nicht mal zu Hause war zum Essen. Sondern dass ich dann einfach, dass immer irgendwas war. Und das klappt dann auch. Die sind inzwischen so selbstständig. Auch meine Mädels, die machen dann auch, entweder kocht die Große oder jeder schmiert sich eine Stulle oder so. Und mein Mann musste auch so viel arbeiten und der hat vor allen Dingen, der macht ein Projekt in den USA, hat dann meistens um unsere Abendbrotzeit Conference Calls und dann müssen die Mädels halt sehen, wie sie klarkommen. Aber das finde ich dann immer so schade, weil einem diese Familienzeit so fehlt. Dieses zusammen am Tisch ist ja ganz wurscht, was man dann isst eigentlich. Mhm. Hauptsache, man hat mal eben so eine halbe Stunde am Tag, wo man sich zusammen hinsetzt. Und jetzt war auch noch so viel Unterrichtsausfall, deswegen haben wir morgens auch nie gleichzeitig gefrühstückt, selten. Und ich musste mit der Kleinen zum Arzt, weil die ja noch
Allergie... Das sind genau die Sachen, die man dann auch, die einen dann so runtermachen, ne? Weil man denkt, es geht nur einem selber so. Mhm. Also ich habe jetzt auch wieder, ich hatte Freitag einen Tag, das habe ich jetzt heute schon ein paar Mal gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, da konntest du 3 draus machen, weil so, ne, das ging damit los, dass wir morgens aufgestanden sind und wir wollten an dem Abend nach Frankfurt fliegen, weil mein Schwiegervater Geburtstag hatte. Und dann als erstes hat er junge Läuse morgens. Das ist das Erste, was ich... So, ich, Gott sei Dank, hatte ich Zeug im Haus. Also erstmal dem, dann habe ich in der Schule angerufen und habe gesagt, der kommt heute nicht, weil wir eine neue Verordnung haben in der Schule. Wenn man eine Läusebehandlung macht, muss das 8 Stunden, muss 8 Stunden dazwischen, müssen 8 Stunden dazwischen sein. Ja, ja. Das wusste ich. Also habe ich in der Schule angerufen und gesagt, der kommt heute nicht. Hab den das Läusezeug auf den Kopf gepackt, hab den vor den Fernseher gesetzt. So, schlechte Mutter, Punkt 1 auf der Checkliste.
Dann, nein, das ist völlig okay. Das Thema hatten wir auch gerade.
Genau. Gestern. Dann hat die Große auf einmal gesagt, also die war wirklich fast am Heulen, hat gesagt, ich habe so Rückenschmerzen, ich kann mich nicht bewegen und so.
Oh nein.
Und ich dachte, oh Gott, was ist jetzt los? Und wirklich so, dass sie nicht, die konnte die Knie vorne nicht heben. Also ich dachte hier, Hexenschuss Ischias, die ist viel zu jung dafür, das kann alles nicht sein. Ich der erstmal eine Schmerztablette gegeben und gesagt, hier, leg dich hin, flach auf den Rücken, Wärmekissen, dann mit der Kleinen in die Schule, weil die hatte so eine Präsentation
und musste hin
und wollte auch, hatte sich darauf ja vorbereitet und ich war ja der Gast, also ich musste ja auch dahin und sehen, so, was sie vorbereitet, also für die Eltern, ich also mit der Kleinen in die Schule geritten, mir ihre Präsentation angeguckt, beziehungsweise das ist dann immer wie so eine kleine Führung. Das dauert insgesamt 1,5 Stunden.
Ach so, diese Student-Led
Conference. Was total ja, schön ist, ich dann immer zwischendurch, was ich mir immer eigentlich schwöre, dass ich das nicht machen würde, musste dann aber sein, beim Orthopäden angerufen, ob ich mit der Großen da nochmal hin kann, weil ich dachte, ich muss unser ganzes Wochenende absagen, weil ich die so ja nicht ins Flugzeug kriegen kann. Dann habe ich der Klassenlehrerin von meiner kleinen Tochter, war es dann inzwischen 10 Uhr, habe ich dann gesagt, so, ich nehme die jetzt wieder mit, weil ich weiß nicht, wie ich die sonst nachher dann wieder nach Hause kriege. Hab die nach Hause gebracht, hab die zu dem Läusekopf vor die Glotze gesetzt, hab die Große eingepackt.
Und dann nicht
ich glaube, ich habe denen zwischendurch noch irgendwelche Nudeln gekocht und Pesto hingestellt. Dann bin ich mit der Großen zum Orthopäden gefahren, dann hat er die da mobilisiert und hat sich herausgestellt, dass sie, weil sie so übertrieben viel Lauftraining gemacht hat, sich da muskulär was gemacht hatte. Falls jemand das von euch kennt, Piriformis-Muskel, der läuft über den Ischias. Wenn der verhärtet ist,
fühlt sich das an. Über die Pobacke?
Genau.
Ja,
schräg nach vorne.
Ja.
So, jedenfalls das war das, Gott sei Dank nur. Aber dann wurde sie gemobilisiert, dann wurde sie geschröpft, dann wurde sie akupunktiert. Ja, das regte die Durchblutung an und das ist so. So, dann bin ich wieder nach Hause gefahren, dann haben wir Koffer gepackt und sind zum Flughafen. So, und dann bin ich schon fertig, bevor es, also ne, bis dann geht das Wochenende los.
Und Puls
bis. Ich könnte schon so. Und dann haben wir uns mit meinem Mann in Frankfurt am Flughafen getroffen, der zurzeit immer auf einem Projekt im Ausland ist und immer 4 Tage die Woche einfach gar nicht mal im Land ist. Und sind dann, haben uns dann da am Flughafen getroffen und haben uns einen Mietwagen genommen und sind dann zu meinem Bruder gefahren, wo wir das Wochenende verbracht haben. Und so Sachen, ne? Und dann bin ich, und das war übrigens, das hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon, ja, hatte ich in meinen Freitagslieblingen auf meinem Blog, Person der Woche, Lieblingsmensch der Woche, war die Stewardess auf diesem Flieger.
Ach so,
Flieger,
ja, ich hab wieder die Schnäpse mitgegeben.
Die mich gesehen hat und da wahrscheinlich gesehen hat, dass ich irgendwie am Akku bin und beim Rausgehen mir 3 Kurze in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, hier, schönes Wochenende.
Für jedes Kind.
Die Mütter müssen auch mal Pause haben. Und ich glaube, die Mütter müssen auch mal Pause haben. Das ist so ein Klischee und das ist sehr verkürzt, aber tatsächlich sind wir jetzt schon mitten bei den Maßnahmen, ne? Tatsächlich ist Pausen machen,
ja,
wenn es denn geht, man kann die von der Verantwortung, die man hat, keine Pause machen, aber man kann versuchen, sich irgendwie so einen Freiraum zu schaffen und wenn das nur ist, dass man irgendwie am Tag 20 Minuten, was auch immer einem gut tut, ne? Ob das jetzt eine Yoga Routine ist, die man macht, ob man irgendwo spazieren geht, ob man sich 20 Minuten seiner Lieblingsserie reinguckt und dabei Espresso schlürft, das mache ich sehr gerne, in meiner Mittagspause.
Ich setze mich gerne einfach mal für 20 Minuten irgendwo ins Café, trinke einen Kaffee und lese eine Zeitung.
Ja.
Einfach mal auch das Handy gar nicht angucken in der Zeit, sondern einfach nur wirklich so in dem Moment sein. Mhm.
Kennst du dieses Gefühl, wenn du gerade irgendwo sitzt und du denkst gerade, es ist alles gut und dein Telefon klingelt und du guckst da drauf und siehst zum Beispiel School Nurse oder eine Handynummer von einer deiner Töchter und du hast schon so ein Gefühl.
Mhm.
Kennst du das?
Natürlich.
Wenn einem so ganz kurz der Arsch auf Grundeis geht und du denkst, hoffentlich hat sich keiner aus Versehen in den Kopf kaputt gesprungen oder irgendwie sowas.
Das ist ganz süß, die Sekretärin von der Grundschule, die musste mich letztens wegen irgendwas anderem anrufen, weil ich auch Elternvertreterin bin. Irgend so eine Einladung zu irgendeiner Konferenz oder was war nicht richtig rausgegangen und dann musste sie alle anrufen und dann kam ich dran und dachte natürlich jetzt, was weiß ich, ist passiert und sie dann gleich so, keine Angst, mit Mia ist alles in Ordnung.
Ja, sehr gut, die Frau weiß, wovon sie redet.
Das fand ich echt süß. Nee, aber was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, es ist ja auch oft eine finanzielle Frage, ob man gewisse Freiräume sich schaffen kann. Ich habe zum Beispiel damals, als unsere zweite geboren war, habe ich mir mit einer Nachbarin, haben wir uns abgewechselt. Die hatte nämlich einen gleichaltrigen Sohn. Und wir haben dann jeweils einen Vormittag für 1-2 Stunden, so gut wie es eben gerade ging, das Kind der anderen genommen, sodass sie dann einfach mal vielleicht entweder schlafen konnte oder mal einkaufen gehen konnte ohne Baby dabei oder auch einfach mal nichts machen konnte. Mhm. Und das war so toll. Und es hat nichts gekostet, sondern es war einfach nur eine Hilfe unter Freundinnen und unter Nachbarn. Und sowas kann man eben auch ohne Budget organisieren. Und das ist echt ein Tipp, den ich habe, dass man sich ein Netzwerk aufbaut. Das war auch in diesem Film, da haben wir uns beide noch gewundert, überhaupt nicht vorhanden. Diese Frau schien überhaupt keine Freundin zu haben. Ne?
Oder eben, und auch keine Nachbarn. Also das war ja Eltern wie so eine... Und
keine Familie.
Genau, also die, außer diesem Bruder. Ne?
Ja, genau.
Aber selbst die wurden ja so dargestellt, so wie so ein bisschen außen vor, emotional gesehen jetzt.
Ja.
Ne? Und man kriegt so das Gefühl, es gibt überhaupt kein Netzwerk. Es gibt keine Hilfen, also keine...
Ja, ne? Das war, glaube ich, auch ihr großes Problem.
Ja. Und also das, wir haben ja so ein bisschen im Vorfeld in unserem Insta-Account nachgefragt, was sind die Stressfaktoren, was sind die Dinge, die ihr unternehmt, wenn ihr euch unter Druck fühlt, dann da war das eine Antwort. Ne? Eine Antwort war Netzwerk, Hilfen organisieren.
Hilfe annehmen.
Hilfe annehmen, genau, auch danach fragen. Das Gefühl kriegt man auch, wenn man den Film sieht, dass sie ja gar nicht... Es gibt eine Szene, glaube ich, wo der Mann sie so fragt... Und so angedeutet wird, dass nach der letzten Geburt irgendwas nicht so richtig gut war für sie. Und das blockt sie ab. Also da.
Ja, das ist, glaube ich, auch das Problem, dass viele haben, dass man an sich selber einfach diesen Wahnsinnsanspruch hat, das alles hinzubekommen. Jetzt hatten wir ja vorher auch schon dieser Perfektionismus, den man, also dieses, diese hohe Messlatte, die man anlegt. Und ich bin ehrlich gesagt auch, mir fällt das sehr schwer, zum Beispiel so Unordnung oder Chaos und Dreck macht mich auch, finde ich, schrecklich, fühle mich nicht wohl. Aber manchmal geht es einfach nicht anders. Mm. Also bei uns sieht es im Moment auch aus, weil wir Schulflohmarkt haben morgen. Ich seit Wochen Sachen aussortieren. Wir wohnen im 4., 5. Stock. Ich kann das nicht irgendwie, wir haben keine Garage oder so, wo ich das parken kann. Es steht alles bei uns unten im Flur und in allen Ecken, wo man irgendwas verstecken kann, stehen große Tüten und Kartons voll mit Kram.
Ich hasse sowas.
Und heute müssen wir das alles irgendwie noch nach unten tragen. Oh.
Ja, aber das sind so diese Dinge, finde ich, also wenn man das jetzt mal zusammenfassen würde, ne? Verantwortung für seine Kinder kann man nicht abgeben. Die werden geboren und dann hat man die für immer, bis man in die Kiste geht selbst. So. Und da lässt sich irgendwie nichts dran machen. Aber natürlich kann man irgendwie gucken, dass man sich Freiräume schafft zum Durchatmen, um auch weiterhin man selbst zu sein. Ich glaube, das ist auch so eine große Herausforderungen, so wie der Mann damals gesagt hat, der Kollege von meinem Mann, wann wird die wieder wann wird die wieder so wie vorher, seine Frau, wann wird ja nicht mehr wie vorher? Also einerseits ja und andererseits nicht, weil sich halt irgendwas für immer verändert hat in deinem Leben. So, ne? Du bist kein anderer Mensch, aber du hast ein komplett anderes Programm auf dem Zettel.
Mhm. Und, aber es wäre natürlich schon, also ich habe mir das für mich immer gewünscht, dass ich jetzt nicht ein komplett anderer Mensch werde, sondern dass ich auch noch die Person bleibe, die ich vorher war. Gut, die Verantwortung hatten wir jetzt schon häufiger auch das Thema, die macht natürlich was mit einer Person. Aber trotzdem habe ich mir das für mich immer gewünscht, dass ich auch die unbeschwerte, lustige Person noch zu einem gewissen Teil bleiben kann, die ich vorher war.
Ja, aber das geht ja Hand in Hand damit, dass man irgendwie auch für diese Person sorgen muss. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was in dem Film klar wird, dass sie sorgt für alle, aber nicht für sich selber. Mhm. Und diese Night Nanny, die dann kommt, ist dann die, die für sie sorgt, so ein bisschen. Ne? Wie sich das dann so entwickelt, das verraten wir nicht, obwohl es mich jetzt juckt, weil es wirklich cool ist. Aber ja, also ich glaube, das ist echt die Kunst. Also ich finde, wenn man das Internet aufschlägt heutzutage und Instagram und Blogs und so weiter, dann liest man immer wahnsinnig viel von Selbstfürsorge und Achtsamkeit. Und ich habe wirklich auch so eine ich habe oft so Momente, Phasen, da könnte ich kotzen, wenn ich das Wort Achtsamkeit nur lese.
Ja, das weil ich so immer denke, verwendet.
Atmet ihr doch mal alle in den Bauch, ja? Ich habe zu tun. Also das ist wirklich so. Und es ist nicht, dass ich das jetzt irgendwie gering einstufe, aber es ist auch wieder wieder ein Druck, den man sich macht. Oh, ich muss auch noch achtsam sein. Ich muss auch noch, weißt du, was man suggeriert bekommt von außen oder was man auch selber dann aufnimmt, was man glaubt zu müssen alles. Und das ist schwer, das ist viel. Ja, man muss eine gute Mutter sein, wie immer man das definiert. Das möchte man ja auch. Man möchte seine Beziehung leben und pflegen. Ja, das ist ja auch immer so ein Schlagwort. Paarzeit, Zeit zu zweit. Man möchte Zeit alleine. Vielleicht möchte man ja auch noch mal arbeiten. Vielleicht möchte man sich beruflich und persönlich entwickeln. Dann möchte man noch was für seinen Körper tun. Man möchte vielleicht Sport machen, um sich wohlzufühlen. Man möchte sich gesund ernähren. Man möchte, dass die Bude nicht ein Messi-Saustall ist, sondern dass da irgendwie man vielleicht mit der Vorstellung drin lebt, dass da drin auch ein paar gerade Köpfe groß werden und nicht lauter Murksis, die, weißt du, was ich meine? So, und das ist echt und
viel. Man möchte auch noch selber nicht komplett verkümmern.
Ja, absolut.
Ne? Intellektuell, emotional, sondern man muss sich auch noch mit seinen Freundinnen treffen, vielleicht mal ein Buch lesen, ins Kino gehen, Theater, Konzert. Zeit für die Partnerschaft finde ich auch ganz wichtig. Das ist übrigens was wir auch von Anfang an relativ regelmäßig gemacht haben, dass wir immer, jetzt in letzter Zeit müssen wir das nicht mehr, weil wir keinen Babysitter mehr buchen müssen, aber wir hatten immer einen Tag die Woche abends fest einen Babysitter.
Das bewundere ich sehr, das haben wir nie, also wir hatten immer jemanden, so, weil ich auch immer wollte, nicht, also das eine war, dass ich Freiraum wollte für mich zum Arbeiten und auch um Zeit für mich zu haben und das andere war, dass ich wollte, dass mein Kind auch Bindungen an andere Menschen hat und dadurch, dass wir ja, so weit wegfahren von der Familie, war ja nicht natürlicherweise eine Oma, eine Tante, ein Opa, ein Onkel, ein Freund noch da. Also Freunde natürlich schon, aber nochmal anders. Und dann war es mir immer wichtig, dass meine Kinder Bindungen einzugehen, muss man auch üben. Das jetzt nochmal so kurz als Schlagwort von mir, da können wir auch nochmal irgendwie drüber reden bei Gelegenheit. Und wenn du das nicht übst, auch als Kind, dann ist es schwer. Also viel schwerer, als wenn du schon gelernt hast, dass das was ist, was gut tut und schön sein kann, sich auf andere einzulassen, anderen Vertrauen zu schenken und so weiter. Ne? So, und das war eben auch ein Aspekt, weswegen wir immer jemanden hatten, der für die Kinder, ne, mit den Kindern Dinge unternommen hat, einfach auch Zeit mit uns als Familie verbracht hat oder so. Aber wir haben das nicht so regelmäßig geschafft. Ich bewundere das oft, das ist ja heute noch so bei euch, wie oft du sagst, ah, und da waren wir im Kino und dann waren wir da essen und dann haben wir das gemacht. Dann denke ich immer so, krass, ey, Mann, das ist schon wieder nicht da.
Also ja,
so,
gut, das ist natürlich bei
euch auch jetzt dadurch Zeit schwierig,
bedingt, dass dein Mann so viel beruflich unterwegs ist. Und wir haben auch jetzt, unsere sind noch ein bisschen älter, also unsere Jüngste ist ja 4 Jahre älter als
meine Jüngste.
Als deine
drei. Zwei. Die ist sie nicht so wie, sind die nicht gleich alt der?
11 ist die.
Ja, genau, mein Sohn doch auch, genau. Und die, dann ist sie 2 Jahre älter.
Ach so, okay, gut. Aber die bleibt ja auch noch nicht so lange ganz allein zu Hause. Mhm. Das hat sie eigentlich erst gelernt, als ihre große Schwester in den USA war für die paar Monate, dass sie dann auch mal ganz allein zu Hause war und dass sie das einigermaßen hinbekommt. Dann ruft sie uns zwar ungefähr alle 3 Sekunden an und fragt, wo seid ihr, wann kommt ihr wieder? Mhm. Aber und ja, wir haben natürlich bei uns, also zum Beispiel gehen wir auch ganz oft bei uns unten, wir haben unten im Haus eine Kneipe.
Ja, perfekt.
Und dann gehen wir halt ganz oft einfach nur runter und setzen uns dahin und sind dann ja, den kannst du vom Balkon rufen, wenn irgendwas ist. Ne? Das ist natürlich, in Berlin geht sowas natürlich, oder in jeder größeren Stadt geht sowas natürlich dann auch ganz gut, wenn man so mittendrin wohnt. Aber das finde ich ganz wichtig, dass man solche Sachen hat oder eben dann auch mit Freundinnen so einen Austausch organisiert, dass die mal die Kinder nehmen. Mhm. Das haben wir auch in den USA gemacht, wo wir ja auch keine Familie vor Ort hatten, dass wir dann auch manchmal für ein ganzes Wochenende ein Kind von Freunden genommen haben oder unsere irgendwo abgegeben haben, dass man auch mal über Nacht irgendwo hinfahren kann, nur mit seinem Mann und irgendwie so ein bisschen. Das macht ihr aber ja auch.
Das machen wir auch. Das machen wir dann oft mit meinen Schwiegereltern, die sich dann freuen, wenn sie mal so Exklusivzeit, also seit die nicht mehr arbeiten, Exklusivzeit mit ihren Enkelkindern haben, die nicht in derselben Stadt wohnen wie sie. Und die sind da wirklich immer, also das ist echt toll, die kommen dann immer gerne, die planen das dann ein und machen auch immer irgendwas Cooles mit den Kindern, dann, wenn wir dann, ne, und wir fahren dann mal 2-3 Tage weg. Also das schaffen wir toi 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 wenigstens einmal im Jahr mit denen und früher, als die Kinder kleiner waren und meine Schwiegereltern noch gearbeitet haben, dann war das oft so, dass wir tatsächlich auch für so ein ganzes Wochenende einen Sitter hatten. Also das war da natürlich eine Person, die der Familie nahesteht, also keine aus dem Internet, die man nicht kannte oder so, sondern immer echt handverlesene Leute, mit denen man eine vertrauensvolle Beziehung hatte. Ne? So.
Ja, wobei das ist ja jetzt schon, geht ja jetzt eher schon so in Richtung, wie kann man eine Partnerschaft gut pflegen oder seine Beziehung trotz Kindergedöns. Was ich so, womit ich so ein bisschen hadere manchmal, ist wirklich so der, die sind so die Tagesabläufe, so dieser Alltag einfach. Dass ich da dann irgendwie plötzlich so ins Schwimmen gerate und das Gefühl habe, ich habe 5000 Bälle in der Luft. So ging es mir irgendwie gestern oder vorgestern war das. Und dann plötzlich kommt der Anruf aus der Schule. Ne? Mhm. Und dann diesmal war es dann eben doch eine ausgekugelte Schulter. Und dann hängst du plötzlich, eigentlich hätte ich noch total viel arbeiten müssen und danach noch einkaufen. Stattdessen saß ich dann beim Durchgangsarzt im Wartezimmer mit dem Kind. Und das ist dann irgendwie so, sowas, ne? Und das kennt man, glaube ich, auch nicht, wenn man keine Kinder hat, solche Situationen.
Ich hatte ja gerade.
Bis Tiere oder kranke Eltern.
Ja, kranke Eltern, ja. Ich hatte gerade das, also das ist dann wieder die Situation, wo ich dann auch hadere, weil ich dann damit alleine bin, weil ich halt nicht einen Mann habe, der im Büro in derselben Stadt irgendwo sitzt, wo man sagen könnte, kannst du jetzt mal bitte oder so, sondern der ist halt einfach mal auf einem anderen Kontinent dann im Zweifelsfall.
Ja.
Und dann bin ich damit halt alleine und muss das irgendwie schaukeln. Und ich hatte neulich so ein Gespräch mit einer Nachbarin, die auch einen Unfall hatte und irgendwie mit dem Gipsbein zu Hause angebunden war und nichts machen konnte.
Das ist ein Albtraum.
Und der Mann, ähnlich wie meiner, viel unterwegs. Und die sagte dann so zu mir, also die hatten sich dann auch gut organisiert. Die hatten dann irgendwie, also eine Putzfrau hatten die, glaube ich, sowieso schon. Aber die hatten dann irgendwie nochmal zusätzlich irgendjemand, der kam und, keine Ahnung, eingekauft. Das kann man ja in Berlin auch super outsourcen. Ne? Also wenn zum du nicht Glück, mehr kannst, kannst du Glück halt Einkaufsservice, Bringdienste und sowas alles. Das hatten die alles gut organisiert. Und irgendwie die Kinder, die sind auch nicht mehr ganz so klein, waren auch gut organisiert mit Schule, Hin- und Rückweg und so weiter. Und dann sagte die, ich habe dann gefragt, geht's dir gut, kann ich was für dich tun, kann ich noch irgendwas für dich besorgen, organisieren, soll ich die Kinder nehmen und so. Und dann sagt sie nur zu mir, weißt du, es läuft ja jetzt alles, das haben wir alles gut organisiert. Aber ich frage mich immer, was eigentlich passieren muss, damit mein Mann mal auf die Idee kommt zu sagen, okay, ich komme jetzt nach Hause und kümmere mich. Sagst du, wahrscheinlich muss ich sterben, damit der kommt. Damit diese Einsicht in die Notwendigkeit da ist, dass man jetzt nicht mehr outsourcen und abgeben kann an irgendjemand anders.
Mhm.
Und das fand ich einen krassen Satz, weil ich glaube, das stimmt. Also ich glaube tatsächlich, und ich will da jetzt, also nee, ich kann jetzt nichts mehr über den Film sagen, sonst verrate ich zu viel. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so die Situation. Ne? Es muss schon so der äußerste Fall eintreten. Das ist mal die Frage, sicherlich individuell unterschiedlich, was der äußerste Fall dann ist. Damit dann da so das komplette Gefüge in Bewegung gerät.
Aber das ist doch eigentlich total ätzend.
Und
das liegt aber, glaube ich, nicht nur an den unaufmerksamen Männern, ja im meisten Fall, sondern auch, glaube ich, daran, dass man zu spät erst Bescheid sagt und sagt, ich kann nicht mehr, ich brauche deine Hilfe. Und wirklich darauf pocht und sagt, wir müssen jetzt irgendwie uns mal hier zusammensetzen und überlegen, wie wir das hinbekommen.
Und dann hast du es natürlich auch immer noch im Zweifelsfall, je nachdem, was da für Jobs dahinter stehen, mit unflexiblen Arbeitgebern zu tun, die das überhaupt nicht verstehen, dass der Mann weggehen muss, wenn die Frau nicht mindestens stirbt. So, also das kommt ja noch dazu. Ich kenne viele Leute, die dann wieder eine ganze Ecke jünger sind als wir und die jetzt heutzutage Eltern werden, wo die Männer, also es wird ja normaler, dass Männer zum Beispiel Elternzeit nehmen und so weiter. Gott sei Dank. Aber ich muss sagen, das wäre in dem Job von meinem Mann zu der Zeit, als unsere Kinder so klein waren, überhaupt nicht möglich gewesen. Also heutzutage weiß ich nicht, da ist er auch wieder irgendwo in einer anderen Position und so weiter, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber da, wo er sozusagen karrieretechnisch war oder jobmäßig war, als die Kinder so ganz klein waren, das wäre nicht möglich gewesen. Und als unsere erste Tochter geboren wurde, war der genau eine Woche zu Hause.
Ja.
Und danach war, und das war echt tatsächlich top, oder? Top.
Bei uns war es mehr. Aber also was ich immer ganz schön komisch finde, ist, dass viele das ja auch für sich gar nicht wollen. Also
Männer oder
Frauen? Ja, beide. Ich habe das auch schon von Frauen gehört, die gesagt haben, ich will doch nicht so einen Mann haben, der dann in Elternzeit geht. Wie peinlich ist das denn?
Doch, würde ich total, hätte ich super schön
gefunden. Und auch viele Männer sehen sich, also ich habe auch schon Sprüche gehört von Männern über Kollegen, die Elternzeit genommen haben, so abfällig. Und das finde ich so ätzend. Ich finde, das ist super, wenn Väter diesen Wunsch haben und diese Zeit haben und die Partnerin unterstützen oder die geht zurück zur Arbeit und der Mann macht das. Ich finde das super und ich finde, das muss einfach normal werden.
Ja, das sollte normal werden. Und es ist halt so eine Sache, wenn ich dann, also ich finde zum Beispiel, jetzt haben wir schon wieder die Rede von meiner kleinen Schwester, die 10 Jahre jünger ist als ich, aber da ist zum Beispiel der Arbeitgeber von meinem Schwager so, dass das Der hat Elternzeit genommen beim ersten Kind. Also das war jetzt auch nicht
der,
so...
Der Schwager
mein
oder
Schwager.
Der Arbeitgeber.
Der Arbeitgeber hat Elternzeit genommen. Der hat gesagt, ey, ihr habt ein Kind gekriegt, ich bin jetzt mal weg 3 Monate. Nee, da war das überhaupt gar kein Problem. Also das, ne, das gibt es auch. Ich glaube schon, dass sich da Dinge verändern, auch Gott sei Dank. Aber ich glaube, das ist auch noch ein langer Weg. Und ich finde interessant, was du gerade gesagt hast. Du hast nämlich gesagt, ich finde das gut, wenn Männer das in Anspruch nehmen und auch dann quasi die Mutter ihrer Kinder unterstützen. Und ich glaube, das ist schon die falsche Formulierung.
Ja, ist mir dann in dem Moment auch aufgefallen, als sie es gesagt haben. Und gesagt, oh, oder die Frau geht wieder arbeiten.
Ja, nee, genau.
Das
weil
ist nämlich, das ist auch so, dass Männer dann sagen, da muss ich auf meine Kinder aufpassen. Mhm. Das hört sich so an, als wären die nur so eine Nanny. Dabei haben die ja, die passen ja nicht auf, sondern die sind ja der Vater.
In charge, genau.
Also die sind dann,
absolut.
Die, das ist halt dann so.
Ja, ist so.
Aber das ist ja nicht ein Job, den die machen, sondern das ist...
Ich hatte das Gespräch mit meinem Mann schon so oft, wenn um uns rum Leute, also jetzt nicht so ganz nahestehende, aber so Bekannte oder so Kinder bekommen haben, die ersten, und wie dann die Männer darauf reagiert haben. Und dann sagt er immer, ey, wenn ich das Geheule höre von den Kerlen, die nachts dann sich beschweren, dass die Kinder heulen und dass sie aufstehen müssen und so, dann sagt er immer, alles Weicheier. So. Das war immer so ein Witz zwischen uns, weil er gesagt hat, also das habe ich eben schon gesagt, dass er immer gesagt hat, das sind doch meine Kinder. Ich will doch die Zeit mit denen so. Also das ist übrigens jetzt auch so, dass er total darunter leidet, dass er diese Familienzeit gar nicht so hat durch diesen Job, den er da gerade macht. Und wir das alle scheiße finden und er aber am allerscheißesten. So, ne? Mhm. Also hilft alles nicht, aber das ist jetzt eine Phase. Das ist zum Beispiel auch so was. Ich sitze jetzt nicht hier und sage so, ey, mein Mann kümmert sich nicht um uns oder um unsere Kinder oder so. Sondern das ist jetzt eine Phase. Wir haben ja die Entscheidung zusammen getroffen, dass das jetzt so gemacht wird. Und das ist eine Phase, durch die wir jetzt irgendwie durch müssen. Und wir machen es halt irgendwie so gut es geht und hoffen, dass keiner größeren Schaden nimmt unterwegs. Ja. Aber ja, das sind so die Herausforderungen. Ich glaube, das ist eben auch wieder so ein wichtiger Punkt. Kommunikation. Man muss miteinander sprechen.
Und man muss auch mal Nein sagen.
Oh ja.
Man muss einfach auch Sachen abgeben.
Ja.
Jetzt nicht nur in der Partnerschaft. Ich bin auch jemand, der ganz schlecht Nein sagen kann. Und ich versuche, das immer mehr zu machen. Das nehme ich mir auch jedes Jahr Silvester wieder vor.
Ich finde, das ist eine Frauenkrankheit.
Ich glaube auch. Also zum Beispiel Elternvertreterjobs werde ich ab dem nächsten Schuljahr nicht mehr annehmen. Ich habe das jetzt fast 12 Jahre lang gemacht, inklusive Vorschulzeit.
Ich 10, ich bin auch raus.
Immer bei einem der beiden Mädels war ich Elternvertreter. Ich habe dazu keinen Bock mehr.
Und das ist auch so undankbar.
Einem auch.
Nein,
kein
ist
Mensch,
undankbar.
Sondern alle sind eher immer ein bisschen latent genervt. Oh, was sind die denn jetzt schon wieder so ungefähr?
Nee, man soll eigentlich vor allen Dingen immer nur am Ende des Jahres den Rest der Klassenkasse wieder auszahlen und ein Geschenk für den Lehrer besorgen.
Das sind und das Abschlussfest organisieren.
Ja, klar. Und Kuchen backen.
Genau. Und wenn man aber mal was von denen will, dann reagiert keiner.
Ätzend Träumchen. Ist das. Ja.
Ja, also das mache ich nicht mehr. Oder man muss dann auch den Kindern gegenüber, finde ich das ganz wichtig, dass man ab und zu mal sagt, nee, es geht jetzt nicht.
Ja.
Ich kann jetzt nicht mit dir dein Referat machen.
Ich kann dir jetzt nicht den
das
Nagellack
von den Händen
machen.
Das ist deine Hausaufgabe. Das ist nicht meine Hausaufgabe.
Ja, ja, das haben wir auch, das Thema.
Und ich bin auch inzwischen, also zum Beispiel gestern hatten wir die Situation, da hatte ich ein paar Zettel hingelegt, was gemacht werden muss, weil ich im Moment so viel zu tun habe, hatte ich dann die Große gebeten, dass sie die ganzen Wäschekörbe aus allen Zimmern einsammelt. 4 Stück haben wir an der Zahl, Bad und jedes Schlafzimmer. Und die hochbringt, vor der Waschmaschine ausräumt und nach Farben sortiert. Und was war? Natürlich nichts. Als ich nach Hause kam, standen die da alle immer noch voll. Und dann habe ich die angepinkt. Die war noch im Park mit ihren Freundinnen. Und hat gesagt, du kommst jetzt sofort nach Hause und machst das. Und die hat natürlich gekotzt und war aber auch ganz süß. Und meine so, oh nein, das habe ich total vergessen. Aber sie ist dann tatsächlich gekommen, obwohl sie ein bisschen genervt war, weil sie diese laue Sommernacht dann für sie abrupt endete. Und hat die Wäsche hochgebracht.
Ja, aber das muss auch. Also ich hab das Thema so oft, ich hatte letzte Woche eine Situation, nee, vorletzte Woche mit meinem Sohn, ich bin ja wie so eine kaputte Schallplatte dann immer und nerv mich selber, weil zum Beispiel belle ich den ganzen Sommer Schuhe aus, wenn die von draußen reinkommen und waren im Sand oder haben irgendwo mit Modder gemacht und dann will ich einfach, dass die ihre Kackschuhe ausziehen. Und die sind nicht mehr 2, ja, die kennen diese Regel und die können ja auch ganz alleine ihre Schuhe an- und ausziehen. Also es ist jetzt auch keine Herausforderung, die irgendwie übertrieben wäre. Dann machen die das 10-mal, die machen das auch natürlich Gott sei Dank häufig oder meistens. Und er wollte aber irgendwie super dringend rein und sagte, ich muss nur schnell was holen. Sag ich, aber du hast doch die dreckigen Schuhe trotzdem. Egal, ob du jetzt dafür nur 2 Sekunden brauchst oder 5 Minuten. Der Dreck ist an den Schuhen derselbe. Da guckt er mich an und geht einfach mit den Schuhen rein und macht richtig so drei so Sandtapsen auf dem Holzfußboden. Und ich bin total ausgeflippt. Ich so, du hast, was soll das denn? Und so. Und dann habe ich gesagt, du könntest mir genauso gut einen ausgestreckten Mittelfinger zeigen. Und das bin ich. Und dann, wieso? Das habe ich doch gar nicht gemacht. Sag ich, nein, das brauchst du auch nicht. Du hast dich so verhalten und so. Und dann habe ich den gezwungen, weil er war dann auch noch pumpig. Ich habe gesagt, wieso? Ist überhaupt nicht dreckig? Und so. Ich sagte, hier. Dann habe ich den gezwungen zu saugen und zu wischen. Also da, wo nicht komplett, aber da, wo er halt lang gegangen war.
Das wäre natürlich jetzt echt krass gewesen. Also, kannst du, das der ganze du bist ja schon dabei. Genau. Mach mal hier gleich nochmal eben alles.
Ja, aber das sind so Sachen, wo ich dann auch, da diskutiere ich so oft mit den Kindern drüber und sage, ich bin nicht eure Waschfrau und eure, so diese Selbstverständlichkeit. Natürlich möchte ich, dass die sorglos sind und dass die, aber die müssen auch lernen. Ich sage immer, das funktioniert hier nur, wenn ihr mitmacht. Wir sind ein Team. Und wenn wir nicht als Team zusammenarbeiten, dann streiche ich jetzt hier auch die Segel, ne? Dann rufe
ich fünfmal. Ich fühle mich dann immer so, und das ist ein Zeichen von Respektlosigkeit. Ja,
genau, absolut.
Dass man so, dann, man wird zu so einer Minna degradiert, die dann irgendwie da so, weißt du, dann wird nur rumgeschockt, so, wo ist meine saubere Unterwäsche, so ungefähr. Aber dass jetzt da seit 2 Wochen voller Wäschekorb mit gefalteter, sauberer Wäsche rumsteht, den man immer noch nicht ausgeräumt hat, dann muss man dann eben damit rechnen, dass die Schublade irgendwann leer ist.
Ja, genau.
Also, oh, genau. Aber also,
Nein sagen auch nein noch zu sagen, anderen Dingen, nämlich, finde ich.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel auch zu...
Kuchen backen für die Schule.
Ja, nein, auch einmal solche Sachen. Es gibt ja so Situationen, also ich meine jetzt nicht Notfälle. Ich meine jetzt nicht, dass jemand anruft und sagt, wie meine Nachbarin neulich, ich habe mir gerade den Fuß gebrochen, glaube ich, ich muss ins Krankenhaus, kannst du mal so, das ist was anderes. Nein, natürlich. Da sagt man niemals nein, ne? Aber das... Aber so diese, ich sag auch Nein zu den Kindern, wenn die solche Sachen sagen wie, kann ich heute mit Schnipsi, Schnupsi und Pupsi kommen und können die alle bei uns, können wir Pizza backen und die schlafen alle bei uns. Mhm. Und dann denke ich mir, wenn ich mir das schon vorstelle, dann könnte ich eigentlich schon eher, fange ich schon an zu wimmern innerlich. Weil ich denke, weißt du so.
Und es haben ist, die eigentlich keine Eltern?
Nee, haben Häuser? Die eigentlich, wieso ist es bei uns immer alles? Gut, ich will ja auch, dass die Kinder froh sind und so weiter, aber es gibt da einfach auch so eine Grenze. Und ich hatte gestern die Situation, das muss ich kurz erzählen. Ich dachte, ich bin im Film. Ich sitze auf dem Balkon und arbeite und die Kleine war mit 2 Freundinnen, das ist das Trio Infernale, die machen immer nur Mist, ne? Oben in ihrem Zimmer und auf einmal geht hier der Alarm los und eine Stimme sagt, Rauchentwicklung im Kinderzimmer. Unser Alarmsystem. Und ich so,
raucht ihr schon wieder da oben?
Nach oben gesprintet. Ich dachte, die haben gezündet und bin nach oben gesprintet und komme in den ersten Stock und die ganze Bude war voller Nebelschwaden. Dann hatten die kleinen Biester aus einer großen Dose Sprühdeo, die sich der Sohn seinen ersten Deo, den der Sohn vom Taschengeld bei Rossmann gekauft hatte, auch noch.
War der auch dabei?
Nein, der ist nicht da, der ist auf Klassenfahrt.
Ach ja.
Ja, dann sind die hingegangen. Der
wird sich ja freuen.
Der wird richtig
schüchtern.
Nee, aber was ähnlich, ich weiß nicht, was es war. Es hat auf jeden Fall fürchterlich gestunken. Und dann haben die diese ganze Dose leer gesprüht und die Rauchmelder haben angeschlagen, wahrscheinlich CO2, keine Ahnung, worauf die ja dann super, reagieren. Dass die so gut funktionieren. Ey, und die Bude hat gestunken. Ich musste dann erstmal bei der Hitze alle Fenster aufreißen. Ich so, sag mal, seid ihr noch zu retten? Und bei sowas, dann habe ich gesagt, so, alle raus. Ist mir jetzt scheißegal. Draußen scheint die Sonne. Ihr könnt in den Garten gehen. Ihr könnt raus jetzt. Wirklich so Sachen, wo ich dann, also, oh, dann, nee. So Sachen machen die ja. Ne? Und dann, warum kann jetzt nicht Dings und Dings und Dings schon wieder hier schlafen?
Oder ja, bei uns soll auch am liebsten immer jemand schlafen, essen, Fernsehen.
Einziehen.
Ja, genau.
Klamotten tauschen, liebe ich auch.
Oh. Ja, also das fand ich auch, da werde ich auch nicht nie vergessen, wie meine Große am Tag, bevor sie in die USA ging für 4 Monate, hat sie dann erstmal irgendwie noch 4 Freundinnen zu sich eingeladen, obwohl sie noch packen musste. Und ich habe dann gesagt, wir müssen das jetzt erstmal in Ruhe machen, danach kannst du dich treffen. Nein, die saßen dann alle mit ihr um den Koffer rum.
Ach, sowas liebe ich ja auch.
Und dann fing die plötzlich an, ihre Kleidung, die sie nicht mitnehmen wollte, zu verleihen an diese Freundin. Und die hatten dann plötzlich alle Riesentüten voll mit Klamotten. Und dann habe ich gesagt, was ist denn hier los? Ja, ich bin ja jetzt nicht da und ich kann ja nicht alles mitnehmen. Dann verleihe ich jetzt einfach meine Sachen. Und dann habe ich sie erstmal, komm mal mit, wir müssen reden. Und dann habe ich sie in so ein Nachbarzimmer gezogen und gesagt, bist du noch ganz dicht? Weißt du, wie die Sachen in 4 Monaten aussehen? Geschweige denn, ob du die jemals wiederkriegst? Warum machst du das? Bist du bescheuert? Du kannst jedem ein Teil leihen, das finde ich schon zu viel. Aber die tragen hier nicht die Müllsäcke voll.
Ja.
Weißt du, wer das alles bezahlt hat?
Ja, das sind ja auch genau die Sachen. Also so, das verstehen die ja gar nicht. Es ist ja auch schön, dass sie ihre Sachen verleihen will, ne? Oder dass sie sich mit Freunden irgendwie... Das ist
ja, ist ja ganz großzügig
bei ihr. Ja, aber das geht immer... Also, klar, der finanzielle Aspekt auch.
Die sind wie die Geier über ihren
Kleiderschrank. Ja, klar, das kann ich mir vorstellen.
Ich war so ein bisschen genervt, als ich dann gesagt habe, nee, Mädels, sorry, aber so nun nicht.
Ich bin auch immer gerne die blöde Mutter, ist mir scheißegal.
Obwohl dann im Nachhinein kam sie zu mir und hat gesagt, ich bin so froh, dass du das gestoppt hast. Irgendwie war mir das dann in dem Moment auch schon gar nicht mehr so richtig recht, aber ich mochte dann auch nicht mehr Nein sagen.
Ja, schwierig. Aber das finde ich wirklich auch immer, da muss man sich auch abgrenzen. Also ich sage das ganz oft, wenn die Kinder so über mich herfallen, ne? Am besten eben noch in Horden mit irgendwelchen Kumpels und Freundinnen, dass ich dann immer sage, hey, das ist auch mein Haus, guck mal, ich bin hier. Ich sitze hier, übrigens versuche ich gerade zu arbeiten. Ja, weiß ich nicht. Ich bin schon vor lauter Empörung, fehlen mir die Worte. Aber das ist dann so eine Vereinnahmung und da muss man eben auch irgendwie auf sich aufpassen, so ein bisschen.
Finde ich auch. Ich finde, man muss denen auch immer mal wieder klar machen, dass man natürlich gewisse Dinge auch gerne für sie tut, aber dass man jetzt auch nicht ständig neue Aufgaben braucht von denen.
Das ist eine gute Formulierung.
Also gestern zum Beispiel, da kam ich ziemlich spät noch ins Zimmer meiner Kleinen, die mich rief, weil sie Durst hatte. Dann habe ich ihre Wasserflasche nochmal aufgefüllt, war ja auch ganz schön heiß. Und dann, die hat ein Hochbett, das ist immer ein ziemlicher Akt für mich, da hochzuklettern, weil das mit so einer Leiter unter der Zimmerdecke ist. Und dann war ich gerade oben, habe ihr das ein Getränk gereicht, wieder runtergeklettert. Und dann sagte sie mir, ich müsste aber auch noch die Trinkflasche vom Hamster auffüllen. Da habe ich dann auch gesagt, sag mal, das hättest du doch wohl auch mal selber machen können. Habe ich dann natürlich auch gemacht. Das arme Tier soll ja auch nicht verdursten.
Das
aber
ist bei uns auch. Das Meerschweinchen ist meins, natürlich.
Muss ich nicht eigentlich noch Hamstern Getränke reichen. Und außerdem quietscht das Hamsterrad. Kannst du bitte morgen neues kaufen?
Dann hast du gesagt, gute Besserung, Kind.
Das ist gut, Nat, ich brauche jetzt nie noch mehr Aufgaben, beschließt.
Aber das ist genau so, das sind so Sachen, wo ich einfach immer finde, da muss man sich echt abgrenzen. Und mir fällt das auch immer schwer und man möchte ja auch irgendwie so viele Dinge, man möchte ja, dass das Leben schön ist und gerade so für die eigenen Kinder möchte man das. Aber es kann halt nicht darauf hinauslaufen, dass man selber irgendwie immer weniger Platz, immer weniger Zeit für sich, immer weniger so, ne, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und das ist so dieses falsche Bild von der guten Mutter, sage ich jetzt mal, die sich irgendwie aufopfert. Und die sich da...
Völlig überholt eigentlich.
Ich glaube nicht, dass das überholt ist. Also ich glaube, es ist überholt. Es war schon immer überholt im Sinne von, es sollte so nicht sein.
Genau, aber so meine ich das auch.
Ja,
das
aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass es hochaktuell ist. Ich glaube, dass das für ganz viele zutrifft.
Und ich glaube, dass es durch solche Medien wie Instagram auch noch gepusht wird.
Ja, das glaube ich auch.
Also dieses perfekte Bild, was da vorgelebt wird von vielen.
Ich glaube, ich muss mal wieder so einen Unperfekt-Beitrag auf meinem Blog schreiben. Das sind nämlich immer die, wo ganz viele Leute dann sagen, oh, Gott sei Dank ist es bei euch auch so. Also so dieses, ne? Es gibt einen Artikel bei mir, der heißt Mordor. Also der geht
ja. Ja, ich erinnere mich.
Weil das tatsächlich so das beschreibt so diese Situation, in der einem so die Hutschnur hochgeht und in der man irgendwie, also ich dann in dem Fall überhaupt gar nicht mehr irgendwie cool oder entspannt oder überlegt oder irgendwie gelassen reagieren kann, sondern das ist einfach nur noch Mordor halt.
Ne? Ja, meistens fühle ich mich nach solchen Momenten ganz fürchterlich und entschuldige mich.
Ja, natürlich.
Aber es muss auch mal sein. Aber wir können ja noch mal kurz zusammenfassen, was man also machen kann, um dieser Überforderung im Alltag vorzubeugen. Also, man braucht ein Netzwerk. Und das Netzwerk ermöglicht einem dann hoffentlich, dass man auch mal eine Pause hat und eine Auszeit sich nehmen kann. Man sollte Hilfe annehmen. Man sollte weniger Perfektionismus in seinem Leben etablieren. Und Prioritäten setzen, das hatten wir auch noch nicht. Dass man dann einfach gewisse Dinge muss man verschieben auf irgendwann. Oder
oder die bleiben halt einfach auch mal liegen. Oder man gibt sie auch mal an größere Kinder ab. Ne? Also das, was du eben gesagt hast mit der Wäsche zum Beispiel. Es geht ja nicht, dass die gar nicht gemacht wird. Irgendeiner muss sie machen. So. Und wenn du dann eben nicht derjenige bist oder dein Mann, aus welchen Gründen auch immer, dann müssen eben die Kinder auch mal.
Und das geht ja erst relativ spät los, wenn die Kinder schon größer sind. Aber das muss ich mir dann... Natürlich ist es oft so, dass ich gewisse Dinge schnell wegmachen könnte.
Klar.
Aber ich möchte ja auch, dass die so eine gewisse... dass die da denen das auffällt, mhm. ne? Dass die so eine Awareness bekommen und denken, mhm. oh, hier könnte man vielleicht auch nochmal drüber wischen.
Mhm.
Und deswegen zwinge ich mich jetzt in letzter Zeit wirklich häufig dazu, den Kindern zu sagen, kannst du nochmal eben einmal die Küchenarbeitsplatte abwischen oder... Ja. Hier mal eben durchfliegen.
Es wäre interessant zu wissen, aber das weiß ich schon, dass ich das Experiment nicht durchhalte, weil ich das selber nicht ertragen kann, wie lange es dauern würde, bis tatsächlich den Kindern von selber was auffallen würde. Also wie lange würde die Wäsche sich stapeln, bevor die merken würden, oh, die müsste mal gewaschen werden?
Naja, dann wenn keine sauberen Schlüppis mehr. Ja, genau.
Oder wie lange müsste man nicht mehr durchsaugen, bis sie merken würden, oh, das ist vielleicht unangenehm? Ich glaube, aber das würde ganz lange dauern.
Könnte ich nicht aushalten.
Nee, ich könnte es auch nicht aushalten, aber es wäre so als Gedankenexperiment, finde ich das ganz interessant.
Ja. Und das, was wir noch nicht angesprochen haben, ist Selbstorganisation. Also das, da bin ich auch noch nicht so gut, da gibt es ja Frauen... Die sind da so perfekt drin. Also meine Mutter zum Beispiel ist der organisierteste Mensch, den ich kenne. Bei der liegt der gesamte Schreibtisch voll mit kleinen Zetteln, wo sie alles aufgeschrieben hat, was sie machen muss. Und überall im Haus kleben kleine Post-its mit irgendwelchen Dingen, die sie nicht vergessen darf. Und die ist so, da ist alles durchgetaktet. Und obwohl ich so aufgewachsen bin, ist es bei mir nicht so.
Bei mir ist es, meine Mutter war chaotisch und ich bin, glaube ich, gar nicht so chaotisch wie meine Mutter. Meine Mutter war schlimm chaotisch. Die war richtig, die war, also nicht unordentlich, aber unorganisiert. Also Zettelwirtschaft und so Kram. Die hatte, also es war bei uns zu Hause jetzt auch nicht, die hatte kein OCD, davon war sie weit entfernt. Also die war ja auch voll berufstätig. Aber die hatte immer sowas von zerstreuter Professor, weißt du?
Mhm.
Die war ja auch Hochschuldozentin, die war ja tatsächlich Professorin.
Das Bild,
ja. Und dann, ich erinnere mich daran, an dieses Bild, wenn die abends Klausuren korrigiert hat von ihren Studierenden, dann saß die an ihrem Schreibtisch und wenn ich dann da nochmal hingegangen bin, die hatte so eine lange spitze Nase und dann saß die Brille auf der Nase und dann saß sie in diesem Schreibtisch und es türmten sich die Stapel. Also natürlich die Klausuren, die sie korrigieren musste, aber auch andere Dinge, Vorbereitung für ihre Vorlesung, Bücherstapel an der Erde, Zettel, Zettel, Zettel. Und das wurde natürlich weniger, als sie nicht mehr berufstätig war, selbstverständlich. Aber ich hatte immer das Gefühl, mein Leben lang, also ohne, dass ich das jetzt irgendwie kritisch gesehen hätte, ich fand, das war halt so, dass sie irgendwie ein bisschen chaotisch ist und vielleicht nicht so genau weiß.
So bin ich aber auch.
Und ich bin auch so. Und ich glaube, ich bin ein bisschen sogar wahrscheinlich noch ein bisschen organisierter oder ein bisschen so durchgetakteter. Aber ich habe auch nicht so ein... Also mein Berufsleben ist total anders. Also da bin ich ja... sehr viel mehr
du bist so
von
diszipliniert.
Mir. Findest du?
Ja.
Finde ich überhaupt nicht.
Also ich bin immer nur überrascht, wenn ich wieder eine E-Mail bekomme, weil du schon wieder einen neuen Blogpost geschrieben hast.
Diese Woche habe ich keinen bis jetzt. Heute kommen die Freitagslieblinge. Das ist das Einzige, was diese Woche kommt. Ich habe es nicht einmal geschafft zu bloggen diese Woche. Und das ist richtig doof. Also
ich habe, glaube ich, das letzte Mal im Februar... Nee, gar nicht wahr. Ich habe einen Post im Mai geschrieben und davor im Februar.
Ja, aber gut, aber das ist ja auch
ich nicht... Ich mache ja auch andere Sachen.
Genau.
Genau, aber die... also diese... Was mir total geholfen hat, ist diese Methode, die nennt sich Personal Kanban.
Ah, das kenne ich.
Mit diesen, das wo du eine Tabelle hast mit drei Spalten. To do, doing und done. Und dann klebst du da
Post. Du schiebst die rüber, ne?
Genau. Also du klebst erstmal alles, was du machen musst, alle einzelnen kleinen Aktivitäten, schreibst auf ein Post-it, klebst das auf die To-Do-Seite. Und dann nimmst du dir einen Zettel und klebst es in Doing.
Mhm.
Man darf maximal bis zu drei Sachen parallel machen. Bei Multitasking ist auch so eine Sache, die man eigentlich, ist das nix.
Ja.
Und dann, wenn du fertig bist mit der Sache, klebst du es rüber in Done. Und das ist so befriedigend, wenn du diese ganzen Post-its dann auf Done kleben hast. Ich meine, irgendwann räume ich die dann da weg, nach ein, zwei Tagen oder so. Aber das hilft mir total, zu fokussieren und da kannst du nämlich auch gut die Prioritäten sortieren, indem du die wichtigsten Sachen nach oben klebst und dann die anderen etwas.
Ich mache das ja, ich habe auch Listen und so weiter, die ich dann immer wieder mitnehme. Das klappt mal besser, mal schlechter. Also wo ich immer Anfang der Woche mir aufschreibe, ne, was muss ich machen und dann streiche ich das runter. Das finde ich immer so befriedigend.
Ja.
Die Liste liegt dann da und dann streiche ich das durch. Und
hast du so nicht auch mal Wunderlist benutzt, die App?
Ja, jein. Ich habe das mal angefangen und irgendwie nicht so richtig.
Das mache ich auch. In so ganz schlimmen Zeiten mache ich das auch.
Aber was ich immer mache, immer zwischendurch, darüber habe ich auch schon mal gebloggt, meine I-Did-It-List, also gar nicht die To-Do-Liste, sondern das Gegenstück, dass ich nämlich, also wenn ich eine To-Do-Liste habe, dann stehen da vielleicht sagen wir mal, für einen Tag 5 Sachen drauf oder so beispielsweise. Und dann stelle ich abends fest, dass ich von den 5 Sachen nur 3 gemacht habe und bin total unzufrieden. Und was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich mir dann immer aufschreibe, was ich alles noch gemacht habe, was gar nicht auf der Liste stand. Und dann sieht man plötzlich, was man alles geschafft hat. Und das ist auch ein gutes Gefühl. Weil der Punkt ist, man schreibt ja ganz viele Dinge nicht auf. Also ich schreibe mir ja nicht auf, Wäsche aufhängen, Waschmaschine leer machen, Betten machen, keine Ahnung, so diese Einkaufen. Einkaufen schreibe ich vielleicht sogar noch auf, wenn es irgendwas Besonderes ist, was ich machen muss oder so. Aber normalerweise diese ganzen Alltagsdinge, aber die macht man ja auch alle und die sind ja auch Zeitfresser.
Ich habe heute noch gedacht, als ich zu dir losging, da hatte ich eine Tasche über der Schulter mit meinen Sachen. Dann hatte ich 3 Müllsäcke dabei. Einmal Altpapier, einmal grünen Punkt und den normalen Müll. Und dann bin ich damit aus dem 4. Stock die Treppe runter. Und dann habe ich noch gedacht, eigentlich müsste man mal, wie so ein Zeitraffer, so einen Tag, ich hätte das gerne mal, dass mich einer begleitet und den ganzen Tag filmt, was ich durch die Gegend trage, wie viel Kilo man am Tag so hin und her bewegt. Einkäufe, Müll, Kinder, die mal dann doch auch noch hochgehoben werden müssen. Gut, bei einer Großen geht das nicht mehr, aber bei der Kleinen. Wasserflaschen, ich würde, oder die Kissen auf dem Balkon, morgens raus, abends wieder rein, Gießkannen voll Wasser. So dieses, das würde ich gerne mal einen Tag lang dokumentieren lassen und dann im Zeitraffer angucken.
Ja.
Also das ist wirklich, ich finde, dass man, das denke ich auch immer in unserem Chat, wenn alle so erzählen, was sie so machen, was wir alle so stemmen.
Man müsste mal eigentlich, ich meine, wir sind ja 10 Frauen, man müsste eigentlich mal am Ende eines Tages eine gemeinsame Liste machen, was man alles geschafft hat an dem Tag. Ja. Ich glaube, dann haben wir das Gefühl, wir können die Weltherrschaft übernehmen.
Haben wir doch eh schon. Das weiß bloß keiner.
Das ist übrigens, wir haben diese Gruppe jetzt schon öfter erwähnt, das ist übrigens tatsächlich auch ein Teil unseres Netzwerks. Auch wenn wir verteilt sind, ich sag mal so, zwischen Kiel und der Schweiz überall und gar nicht so viele von uns in einer Stadt sind. Also immerhin in Berlin sind wir, ist der Ballungsraum, ne? Wir sind zu 4 in Berlin, zu 5. Also Brandenburg zähle ich jetzt mal mit.
Ja.
Und trotzdem ist es so, dass alleine diese Gruppe, dass sie da ist, ne, dass man da mal reinrufen kann, so, Alter, was ist hier wieder los und so, dass man sich da austauscht, dass die anderen sagen, oh Gott, hast du schon mal überlegt, kannst du das nicht machen, soll ich das und das? Also so einfach so ein bisschen dieses, das zu teilen und so ein bisschen die Last loszulassen oder auch mal zu jammern und zu sagen, ey, Kacke, der Tag ist so schlimm und ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll und so, das tut total gut.
Total. Und auch dann, wenn nochmal nachgefragt wird, ne?
Wie geht's denn jetzt?
Wie geht's denn eigentlich deinem Kind oder wie, was ist daraus geworden?
Sind die Läuse weg?
Oh Gott. Ja, Läuse ist scheinbar so ein Thema, was uns hier immer begleitet.
Ja, furchtbar.
Anna, 1:11.
Es wird immer schlimmer mit uns.
Aber irgendjemand hat geschrieben, es wäre immer noch zu kurz. Sie sollen ruhig länger, wir sollen es ruhig öfter verquatschen.
Das läuft jetzt nicht. Das ist mal gut. Ich finde, wir müssen da ein bisschen selbstdisziplinierter sein.
Weil, Leute, ihr müsst ja auch noch Zeit haben, andere Dinge zu machen, als Podcast zu hören. So eine halbe Stunde kann man vielleicht noch reinschieben, aber über eine Stunde ist schwierig.
Ja.
Es sei denn, ihr macht dabei irgendwas anderes.
Ja. Gießen zum Beispiel.
Gießen. Ich fahre ja immer, mache das immer beim Autofahren, wenn ich meine Baustellen abfahre.
Ja, praktisch.
Ja, Anna, ich glaube, wir hören jetzt mal auf.
Wir hören auf. Wir bedanken uns an der Stelle nochmal, dass ihr zugehört habt. Wir bedanken uns bei dem Filmverleiher, der uns eingeladen hat zu der Vorpremiere, DCM. Vielen, vielen Dank. Es war ganz toll. Wir empfehlen euch den Film Tully von Herzen. Und wir hoffen, ihr alle Mütter da draußen, die uns zuhört, ihr schafft euch Pausen, ihr holt euch Hilfe und passt auf euch auf.
Und atmet.
Genau, atmet in den Bauch.
Immer schön atmen, ganz wichtig.
Genau.
Tschüss.